ARD.
Hallo, ich bin Wolfgang Berger und hier ist die neue Ausgabe von Krieg und Terror, das Update zur Lage im Nahen Osten und in der Ukraine. Themenüberblick. Auf dem EU-Gipfel geht es heute um den Krieg Russlands in der Ukraine und um Israels Kampf gegen die Hamas. Russische Bomber beschießen die ukrainischen Millionenstädte Kiew und Charkiw. Und US-Außenminister Blinken ist sicher, man sei nahe dran an einer Waffenruhe für Gaza. Das sind unsere Themen heute am Donnerstag, dem 21. März um 8 Uhr. Die Staats- und Regierungschefinnen und Chefs der 27 EU-Staaten kommen heute zu ihrem Frühjahrsgipfel zusammen. Und wie zuletzt immer geht es bei dem Treffen in Brüssel um den Krieg Russlands in der Ukraine und um Israels Krieg gegen die Hamas und die Folgen für die in Gaza lebenden Palästinenser. Andreas Meyer-Feist schildert zuerst, welche Vorschläge der EU-Kommission für weitere Hilfen für die Ukraine heute Mittag auf dem Sitzungstisch liegen.
Im Mittelpunkt die Lage in der Ukraine. Bundeskanzler Scholz will andere EU-Länder dazu bringen, mehr Geld zu geben, damit sich das von Russland angegriffene Land militärisch besser ausrüsten kann. Deutschland sei nach den USA der wichtigste Unterstützer bei der Finanzierung von Waffen und Munition. Mit einer Gesamtsumme von rund 28 Milliarden Euro, die alleine Deutschland bis Ende des Jahres leiste. Ungleich mehr als Frankreich und andere EU-Länder. Die Bundesregierung sieht hier ein Ungleichgewicht. Die Suche nach neuen Geldquellen für die Ukraine dürfte für Diskussionen sorgen. Umstritten der Vorschlag der EU-Kommission, Gewinne aus eingefrorenen russischen Vermögen für Waffenkäufe einzusetzen. Die Gegner sagen, dadurch könnte das Vertrauen in die Sicherheit europäischer Finanzanlagen auch dort beschädigt werden, wo es nicht um eingefrorene russische Vermögen geht.
Andreas Meyer-Feist aus Brüssel. Jake Sullivan, der nationale Sicherheitsberater von US-Präsident Biden, hat am Abend in Kiew versichert, dass das im Kongress feststeckende nächste amerikanische Hilfspaket die Ukraine erreichen wird. Nach einem Treffen mit Präsident Zelensky konnte er aber auch nur an die Republikaner im Repräsentantenhaus appellieren, Gelder und Waffen freizugeben. Wenige Stunden später gerieten Kiew und die Millionenstadt Charkiw unter schweren Beschuss durch strategische Bomber der russischen Armee. Zum ersten Mal seit Ende Januar wurde das ganze Arsenal von Geschossen eingesetzt. Neben Drohnen und Raketen auch Marschflugkörper und die Hyperschallwaffe Kinschall. In Kiew gab es Verletzte und Schäden in mehreren Stadtteilen, auch durch Trümmerteile abgeschossener Drohnen und Raketen. Die Ukraine entnazifizieren, so begründen Russlands Führung und viele Propagandisten seit 2 Jahren den Angriffskrieg. Unsere Korrespondentin Andrea Beer hat sich auf die Suche nach dem rechten Sektor gemacht, der vor 10 Jahren die Proteste auf dem Maidan mitprägte. In der politischen Landschaft spielt er heute kaum noch eine Rolle. Aber leben rechtsextreme Einstellungen in der Armee weiter? Und welche Rolle spielen rechte Symbole damals und heute?
Miroslav Olenik zeigt auf eine Reihe blau-gelber Graffitis an einer grauen, langen Mauer in seiner Heimatstadt Pavluchat. Wenn wir damals gewusst hätten, was wir heute wissen, wären die Dinge natürlich anders gelaufen. Miroslav Olenik ist ein fahrig wirkender, lebhafter junger Mann und schwer zu greifen. Mit 25 hat er schon 10 Jahre im Krieg verbracht, fast sein halbes Leben. Mit 15 unterbricht er die Schule und zieht in den Krieg, den Russland nach der Krim-Annexion im Donbass beginnt. Es weht ein kalter Wind und Miroslav hat die Kapuze seines schwarzen Hoodies über die kurzen blonden Haare gezogen. Fast verächtlich betrachtet er seine frühere Schule. Die Direktorin will damals nicht, dass er Ukrainisch spricht, erinnert sich Miroslav und zieht an einer der vielen Zigaretten, die er auf dem Stadtrundgang rauchen wird. Die Direktorin war eine überzeugte Kommunistin und sie sagte, du verdammter Bengel hast die Wahl. Entweder du hörst auf, Ukrainisch zu reden, oder du verpisst dich von der Schule. Entscheide dich. Der strikt antikommunistische, rebellische Junge nimmt sie beim Wort und kehrt der Schule den Rücken. Er beteiligt sich am Maidan in Pavluchat, wo die landesweite ukrainische Demokratiebewegung 2014 ebenfalls Aktivisten auf die Straße bringt. Auch aus den Reihen des sogenannten rechten Sektors, dem Miroslav angehört. Dessen paramilitärischer Arm kämpft gegen Russland und seine Mitglieder vertreten damals teils offen rechtsextreme Positionen. Eine willkommene Steilvorlage für Moskau. Die russische Propaganda verdreht den rechten Sektor sowie das heutige Azov-Regiment zur angeblich flächendeckenden rechtsextremen Bedrohung. Der rechte Sektor existiert als radikale nationalistische politische Kraft, aber er spielt keine Rolle in der ukrainischen Politik und ist nicht populär. Tatsächlich waren seine goldenen Tage vor 10 Jahren, als er ein gewisses Potenzial gezeigt hat, vor allem wegen der Popularität, die er auf dem Maidan und in den ersten Monaten der russischen Aggression im Osten gewonnen hat. Das sagt Vjatcheslav Lichatschow, der sich beim Center for Civil Liberties mit Rechtsextremismus beschäftigt. Das sieht auch der deutsche Ukraine-Experte Andreas Umland so. Alles werde durch den Krieg gegen Russland bestimmt.
Und deswegen findet man in diesen Einheiten der ukrainischen Armee, die auf rechtsextreme Gruppen zurückgehen, oft dann eben auch Soldaten, die überhaupt nichts mit Rechtsextremismus am Hut haben, sondern die in diese Einheiten gehen, weil die als besonders kampfstark und besonders entschieden und besonders hart sozusagen gelten. Und das hat dann nur noch wenig mit den ursprünglich rechtsradikalen Quellen eines Teils dieser Einheiten zu tun.
Zurück zu Miroslav in Pavlohrad. Beim Gang durch seine Heimatstadt gibt es Raketenalarm, doch er spaziert unbeeindruckt weiter. Er sieht sich als ukrainischen Nationalisten. Nun müssten aber alle gemeinsam gegen Russland kämpfen. Trotz der langen Kriegsjahre wirkt Miroslav aufgeschlossen und freundlich. Er kritisiert offen, was ihm in der Armee nicht passt. Und seine Geschichten sind gespickt mit groben Flüchen und Schimpfwörtern, vor allem, wenn es um Russen geht. Er habe keine weiße Weste, das lässt er mehrfach durchblicken. Doch der Krieg hat ihn offenbar nicht zynisch werden lassen. Nach einer Verletzung bei Popasna setzt ihn die Armee als Ausbilder ein. Für Kanonenfutter, wie er sagt. Ich halte mich von allen fern. Ich möchte mich an niemanden gewöhnen. Ich bin jetzt schon traurig, wenn ich sie anschaue und weiß, dass sie sterben werden. Wie viele Soldaten spricht Miroslav offen über seinen verlässlichsten Begleiter, den Tod. Dass er andere im Krieg töten muss, lässt ihn scheinbar nicht kalt. Trotz allem, bei der Armee will er bleiben, doch wie viele Menschen in der Ukraine macht er keine Pläne mehr. Ich sehe nicht weiter als 3 Tage in die Zukunft. Ich plane nichts. Vor dem 24. Februar hatte ich eine Zukunft. Jetzt sehe ich keine Zukunft mehr.
Eine Reportage unserer Korrespondentin in der Ukraine, Andrea Beer. Und damit zum Krieg im Nahen Osten. Die USA fordern in einem UN-Resolutionsentwurf eine sofortige Waffenruhe für den Gazastreifen. Man habe dem Sicherheitsrat einen entsprechenden Antrag vorgelegt, so US-Außenminister Blinken in einem Fernsehinterview in Saudi-Arabien. Er traf gestern zu einem mehrtägigen Besuch im Nahen Osten ein. Nach seinen Worten sind die Verhandlungen zwischen Israel und der Hamas über eine Waffenruhe und eine Freilassung weiterer Geiseln weit fortgeschritten. Seit Wochen vermitteln die USA, Katar und Ägypten zwischen Israel und der islamistischen Hamas. Der israelische Historiker Moshe Zimmermann, emeritierter Professor an der Hebräischen Universität Jerusalem, hat heute früh auf NDR Info eingeschätzt, ob die Anstrengungen für eine Waffenruhe eine Aussicht auf Erfolg haben und wie die israelische Regierung dazu steht.
Nur wenn Amerika und auch andere Mittelmächte oder Großmächte Druck ausüben, kann man Netanyahu davon abbringen, seine großen Pläne zu verwirklichen. Das ist eine eindeutige Sache. Das Problem ist für die israelische interne Szene eben, dass Netanyahu für eine bestimmte Politik steht und wenn er nachgibt, muss er irgendwie Resultate zeigen. Für die Israelis ist die Befreiung von Geiseln wahrscheinlich ein Hauptziel und deswegen verlaufen diese 2 Verhandlungen parallel. Also Verhandlungen über die Befreiung von Geiseln und den Preis dafür und Verhandlungen über den großen Angriff im Süden von Gaza. Und am Ende werden wir sehen, ob genügend Geiseln befreit werden, um es Netanyahu zu ermöglichen, ein bisschen nachzugeben.
Der Jerusalemer Historiker Professor Moshe Zimmermann heute früh auf NDR Info. Der Bundestag befasst sich heute in einer Aktuellen Stunde mit dem Krieg im Nahen Osten.
Auch Bundesaußenministerin Baerbock will zur Lage in Israel und den palästinensischen Gebieten sprechen. Der stellvertretende FDP-Fraktionschef Michael Link fordert, das Palästinenserhilfswerk der Vereinten Nationen, UNRWA, zu reformieren und die Aufgaben der Organisation neu aufzuteilen. Hauptstadtkorrespondent Kai Clement berichtet.
Für FDP-Fraktionsvize Michael Link hat sich das Palästinenserhilfswerk UNRWA, Zitat, erkennbar überlebt. Er schlägt vor, Aufgaben auf andere UN-Organisationen wie etwa das Welternährungsprogramm aufzuteilen. Zudem müssten die Ortskräfte regelmäßig überprüft werden. Nach den Hamas-Vorwürfen gegen UNRWA haben die Vereinten Nationen eine Expertengruppe eingesetzt. Nun liegt ein Zwischenbericht vor. Der sieht Verbesserungsbedarf, würdigt aber auch vorhandene Kontrollmechanismen. Heute debattiert der Bundestag in einer Aktuellen Stunde über die Lage in Nahost. Bundeskanzler Olaf Scholz ist erst in der Nacht auf Montag aus Israel und Jordanien zurückgekehrt. Scholz fordert eine Waffenpause, die Freilassung israelischer Geiseln und deutlich mehr Hilfen für die Menschen im Gazastreifen. Das hat er gestern in einer Regierungserklärung im Bundestag bekräftigt. Zudem warnt er Israel vor einer weiteren Bodenoffensive im Gazastreifen. In dessen Süden sind demnach 1,5 Millionen Menschen auf engem Raum zusammengedrängt. Scholz selbst wird nicht an der Bundestagsdebatte teilnehmen. Er reist heute zum EU-Gipfel nach Brüssel. Auch dort wird es um den Nahostkonflikt gehen.
Und das war Krieg und Terror, das Update zur Lage im Nahen Osten und in der Ukraine mit den wichtigsten Informationen aus unserer Nachrichtenredaktion. Jeden Tag morgens und nachmittags aktuell als Podcast, also gerne abonnieren, zum Beispiel in der ARD Audiothek.